Liebe Hörerinnen und Hörer, guten Morgen. Ich mache mir heute Gedanken über Erziehung und Bildung und wie das gelingen kann. Viel wird heute über Bildung diskutiert, geplant, Schulen entworfen, Veränderungen angestrebt. Um unsere heutige Welt zu verstehen und zu planen, dazu gehört Allgemeinwissen und Fachwissen. Aber wenn wir von Bildung sprechen, ist oft die äußere Ausbildung gemeint, Wissen und die Möglichkeit, es anzuwenden. Der Gebildete ist ja auch oft der Mehrverdienende und damit einer anderen Schicht angehörende als der Ungebildete. Der Mensch muss ausgebildet werden für etwas, für seine Dienste im Staat, für sein Berufsleben und den eigenen Wohlstand. Aber wir müssen den Begriff der Bildung neu bedenken, um nicht selbst unsicher zu werden. Was ist unser Bildungsziel? Zwei Bilder kommen uns dazu Hilfe, die Wesentliches erkennen lassen. Das erste ist der Bildhauer und sein Werk. Aus Stein arbeitet er das geistige Bild seines Innern heraus mit Hammer und Meißel. Dabei ist der Stein passiv und mehr oder weniger geduldig. Das heißt, nur sein Material setzt vielleicht Schwierigkeiten entgegen. Und so kann der Stein vielleicht verschiedenen geistigen Bildern und verschiedenen Bildhauern als Material dienen. Dieses Bild auf den Menschen übertragen sagt aus: Gebt mir einen jungen Menschen und ich mache aus ihm, was ich will. Hammer und Meißel, Umwelt und meine Erziehung machen ihn zu dem, was mir von ihm vorschwebt, als geistiges Bild. Ich gebe ihm die nötige Ausbildung und er wird richtig und wird funktionieren. Dieses Bild ist in der Pädagogik einiger Vertreter eingegangen. Aber wir spüren alle, wie dieses Bild nicht zutreffend sein kann für den Menschen. Das zweite Bild ist die Raupe und Bildung des Schmetterlings, die Metamorphose. Die Raupe muss fressen, damit sie genug wachsen kann, Reserven anlegen kann. Vielleicht eine sehr einseitige Kost, mal etwas vielseitigere. Und sie tut das mit stillem Eifer. Denn sie wurde schon vom Schmetterling als Ei an den Pflanzen abgesetzt, die sie braucht. Obwohl der Schmetterling selber für diese Pflanzen kein leisestes Interesse hat, sondern vielleicht Nektar auf ganz anderen Blüten sammelt und sich daran erfreute. Aber der Schmetterlingskenner weiß, dass aus den Raupen nicht jeder beliebige Schmetterling gebildet wird, sondern ein inneres Programm da ist, das nun im Ruhestadium der Puppe Schritt für Schritt abgespult wird. Wozu aber die Energie und das Material der aufgenommenen Nahrung unerlässlich ist. Und ein ganz bestimmter Schmetterling oder eine ganz bestimmte Schmetterlingsart vollendet wird, gebildet im Schoß der Puppenruhe. Nur dieses Bild lässt sich auf den Menschen übertragen. Auch der Mensch hat ein inneres Programm in seinem Erbgut, in seinem Wesen. Und es muss Nahrung erhalten, um sie zu voller Vollendung zu bekommen. Diese Nahrung ist für den Geist die Umwelt, Erlebnismöglichkeit und die innere Verarbeitung. Wenn wir nun wissen, dass alles Erleben in Begriffen und Sprache vor sich geht, so unvollendet und stümperhaft auch immer, dann müssen wir den jungen Menschen diese Nahrung zukommen lassen, so intensiv es möglich und seinem Alter angemessen ist, weil er dadurch immer mehr Entfaltungsmöglichkeit seines Innern erhält. Nahrung für die Seele, innere Fülle, Nahrung für den Geist, der sich dann Gott voll öffnet. Aber es muss die rechte Füllung sein, nicht wertfreies Wissen, sondern einordnendes Schauen und Denken. Reichtum des Innern als Verhinderung der Langeweile, der Öde. Aber hier müssen wir sicher noch einmal tiefer drüber nachdenken, denn wir müssen dabei auch an das innere Programm denken, das nämlich, was Gott von diesen Menschen erwartet und ihn hineinlegte. Der nächste Gedanke dass jeder Mensch die Schöpfung neu erfassend mit allem ihm Zugänglichen auch in seiner Art neu erschafft. Sie wird neu für ihn und dahinter wird ihm die Ursache und damit der Schöpfer sichtbar. Wer hat das gemacht? Fragt das Kind und dann weiter. Warum? Das sind doch Urfragen der Menschen, tief in ihn eingelagert. So möchte Gott schon durch das Erkennen und Bewundern der Schöpfung als ihr Ursprung erkannt und angebetet und verherrlicht werden. Und der Chor der Engel tut dies unaufhörlich und ihm gebührt aller Dank. Viele Psalmen haben dieses Thema, in tiefer Anbetung das auszudrücken in immer neuen Variationen. Diese sind sehr große und wunderbare Gebete, die wir meist selbst nicht so rein und schön ausdrücken können wie die Falter. Gleichzeitig ist der Mensch auf der Suche nach Wahrheit, welche Tiefe sie auch haben mag. Wie tief sein Streben nach Wahrheit sein kann, verrät sich meist ganz emotional, wenn der Mensch sich als belogen erkennt. Mein Glaube an das Gute ist mir verloren gegangen, sagt er dann. Eine Welt ist in mir zusammengebrochen. Ich bin in meinem tiefsten Innern getroffen. Ich habe den Glauben an die Menschheit verloren. Sind das nun leere Worte? Nein, sie sind Ausdruck eines tiefsten Enttäuschtseins in der innersten Person des Menschen. Hildegard von Bingen schreibt in ihrem ersten Buch, bis sie die Wege, Wahrheit, tiefste Sehnsucht des erkennenden Menschengeistes. Aber als leidgebundenes Wesen steht sie nur in der Verschleierung durch die Sinnenwelt offen. Hier liegt die Einbruchstelle, zugleich die Strafe für die Sünde. Weil der Mensch von der ursprünglich reinen Gotteserkenntnis des Paradieses abgewichen ist, verfängt er sich in Irrtum und Teufelstrug. Sein Geistesauge ist verdunkelt, aber auch seine sittliche Kraft ist gebrochen. Der Riss zwischen ihm und dem Kosmos trifft ihn in seiner eigenen Wesensmitte. Auch in seinem Leben gebildeten Leibe stehen die Elemente wieder ihn auf und die Eigenstrebigkeit des Fleisches droht sich durchzusetzen gegen die Herrschaft des Geistes. Und daher kommen Krankheit, Tod, ungebändigte Triebhaftigkeit, sie liegen alle auf einer Linie, Kampf zwischen Geist und Materie. Und der Diabolus, der Auseinanderreißer, nimmt das, was Gott gut geschaffen hat, in seine satanischen Antriebe. Der zweite Punkt war die Frage nach dem natürlichen Menschen. Im 1. Korinther schreibt uns Paulus, ein naturhafter Mensch aber nimmt die Dinge, die des Geistes Gottes sind, nicht an. Denn Torheit sind sie ihm und er kann sie nicht erkennen, weil sie geistlich beurteilt werden müssen. Was ist nun dieses natürliche, dieser naturhafte Mensch? Bei Paulus geht die Stelle voraus, denn das Wort vom Kreuz ist zwar denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Das heißt gesetzt, natürlicher Mensch, verlorener Mensch. Es ist der Gottmensch nach dem Sündenfall, der als Rebell aus der Verbindung mit Gott herausfiel und der durch Jesus Christus zurückgeholt werden musste, durch sein Opfer und durch seinen Kreuzestod. Und dieser Mensch muss wiedergeboren werden aus Wasser und Geist, damit aus dem Tod zum Leben überzugehen, wie Jesus Nikodemus gegenüber ausspricht. Als natürlicher Mensch ist er geistlich tot. Aber unsere heutige Zeit erkennt meist nur den natürlichen Menschen als Objekt der Untersuchungen in Soziologie, in Biologie, in Medizin, Psychologie, Politologie, Kultur und so weiter. Und damit kommt sie auch zu Aussagen, die genauso richtig oder falsch sein können wie der Ausgangspunkt. Heute haben wir Allerheiligen. Ein neuer Anspruch kommt auf uns zu, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Erinnern Sie sich vielleicht noch an Anna, dieses Büchlein aus den 80er Jahren einer Freundschaft zwischen dem 19-jährigen irischen Mathematiker und der kleinen Anna von 6 Jahren mit ihren Glaubensaussagen. Hallo, Mr. Gott, hier spricht Anna. Aus diesem Büchlein lese ich Ihnen eine Stelle vor. Unser Pfarrer fragte sie einmal, glaubst du an Gott, Anna? Ja. Weißt du, was Gott bedeutet? Ja, ja. Was bedeutet er also? Na eben, dass er eben Mr. Gott ist. Gehst du in die Kirche? Nein. Warum nicht? Weil ich schon alles weiß. Und was weißt du alles? Ich weiß, dass ich Mr. Gott lieb habe. Und Leute und Katzen und Hunde und Spinnen und Blumen und Bäume und überhaupt alles. Ich ganz allein mit meiner ganzen Figur. Lieben wir mit unserer ganzen Figur? Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag mit Gelegenheit zur Liebe. Ihre Ursula Königsgräfen.